Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal kein weihnachtliches Bild, sondern ein Bild, das eigentlich viel besser verdeutlicht, was Advent ist. Wir warten auf etwas. Wir wissen, da vorne ist was. Das wünschen wir uns, nach dem sehnen wir uns. Und wir wollen das schon erleben und erfahren. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Aber wir haben schon einen Blick darauf. Und wir haben eine Hoffnung und eine Gewissheit, dass das kommen wird. Und wir haben, so wie die Juden damals voller Sehnsucht auf ihren Erlöser gewartet haben, der dann gekommen ist, den viele erkannt haben, andere wiederum nicht, aber den viele Juden erkannt haben als den, der er ist, so warten wir nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus auf das zweite Kommen von ihm. Wir leben jetzt in einer Art Zwischenzeit. Jesus hat, als er von den Toten auferstanden ist, den Feind besiegt. Der Himmel, die Kräfte des Himmels sind auf die Erde heruntergekommen. Die stehen uns jetzt zur Verfügung. Und in der Bibel steht, der Geist, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, der Jesus wieder lebendig gemacht hat, der lebt in uns, in dir, in jedem Einzelnen von uns. Das ist Gottes Geist, den er uns geschenkt hat. Das ist die eine Seite, und mit dem anderen Bein stehen wir aber noch in dieser zerbrochenen Welt, die, so schön sie ist und so gern ich hier lebe, nicht unsere eigentliche Heimat ist. Wir sind nicht dafür geschaffen, in einer zerbrochenen Welt zu leben. Niemand ist dafür geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, in innigster Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu leben. So wie es am Anfang war, in der Geschichte von Adam und Eva, da war Gott, ist einfach da gewesen. Sie haben jederzeit mit ihm reden können, wie mit ihrem besten Freund. Da gehören wir hin. Das ist noch nicht, es ist zum Teil schon da. Wir leben auf der ganzen Welt. Ich habe einmal das, und ich glaube das wirklich, es hat einmal jemand gesagt, das, was sich heute in der Kirche Jesu weltweit abspielt, dagegen ist eigentlich die erste Gemeinde, war relativ wenig los. Wenn man sich anschaut, was so in den weltweiten Erweckungsbewegungen passiert, was für, wie stark Gott da am Wirken ist, es tut sich was, ja. Aber es ist eben noch nicht zu Ende. Und in dieser Spannung stehen wir, und das müssen wir auf eine gewisse Weise auch aushalten. So ist das halt. Aber wir haben den Heiligen Geist. Jesus hat uns nicht allein zurückgelassen. Und so wie Jesus Mensch geworden ist, Jesus hat sich unsere Schuhe anzogen, ja. Das muss man sich vorstellen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat sich unsere Schuhe anzogen. Er hat gesagt, ich will so leben wie ihr. Und weil er so gelebt hat wie wir und alles erlebt hat wie wir, inklusive Versuchungen, Anfechtungen, Probleme, Schwierigkeiten, ja, heißt es im Hebräerbrief, wir können, Jesus ist jetzt sozusagen unser oberster Vermittler, das Bild der Hohepriester war nichts anderes, als der Vermittler zwischen den Gott und den Menschen. Und so ist Jesus jetzt da, steht bei uns vom Vater für ihn ein, weil er uns kennt, weil er das am eigenen Leib erlebt hat. Und deswegen können wir voller Zuversicht zu Jesus kommen, weil wir wissen dürfen, er versteht uns. Er weiß, wie das ist, und er hat selber erlebt. Und das ist eine unglaubliche Hoffnung, die wir jetzt schon haben. Gott ist kein ferner Gott. Gott ist ein Gott, der uns nah sein will. Und Gott wird alles, was jetzt zerbrochen ist, eines Tages wieder heil machen. Und jetzt muss ich hindeuten. Ah, ich muss einschalten. Dann geht's besser. Das sind so diese kitschigen Bilder, die man dann immer wieder sieht. Jesus kommt wieder, tata, Regenbogen, großes Kino, Engel und. Ja. Ich sag's euch, ich rate euch dringend ab, das Internet, die Internetsuche dazu zu benutzen, wenn ihr Informationen über Jesu Wiederkunft finden wollt. Ich habe wirklich viel gesucht, und es ist mir nicht gelungen, gescheite Sachen zu finden. Also es gibt haufenweise Seiten, die allertiefste, gründlichste Wahrheit und wisst ihr, was ich meine? Lauter solche, wo Leute dann ihre ganz persönlichen Privatoffenbarungen und ich weiß nicht, was alles haben. Also und die schauen dann so aus wie das Bild, die Infos, die man da findet. Und deswegen konzentriere ich mich lieber auf die Bibel als aufs Internet. Da findet man die gescheiteren Sachen drinnen. Auch wenn das Internet eine hilfreiche Quelle sein kann, absolut. Aber halt nicht immer. Und es gibt ja viel Spekulationen, wann wird Jesus wiederkommen. Es gibt im Propheten Daniel, gibt's komplizierte Prophetien mit Wochen, halben Wochen, Jahren, Tagen und so weiter, wo alle fest am Rechnen sind. Was heißt das jetzt? Und zu versuchen zu berechnen. Am Ende vom Buch Daniel steht das drinnen, wer es nachlesen will. Was heißt das jetzt? Wann wird jetzt was sein? Und so weiter. Die ganze Rechnerei können wir uns sparen. Jesus hat die Frage, wann er wiederkommen wird, beantwortet. Steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, Vers 36. Können Sie selber nachschauen. Und da steht eine sehr unbefriedigende Antwort. Eine Antwort, die wir als Menschen ganz schlecht aushalten. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel. In einigen, nicht in allen Schriftstellen steht dann, und auch nicht der Sohn. Nur der Vater im Himmel weiß es. Das heißt, die ganze Rechnerei können wir uns eigentlich sparen. Die ganze Spekuliererei können wir uns sparen. Und das ist für mich unglaublich entspannend. Also ich finde sowas entspannend. Weil ich denke, super, spare ich mir unheimlich viel Stress, unheimlich viel Denkarbeit, unheimlich viel emotionales Buah. Der Vater im Himmel weiß es und wir dürfen ihm vertrauen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die Frage ist jetzt natürlich, die spannende Frage ist, wenn wir es nicht wissen, wenn es einfach nicht klar ist, es gibt Zeichen und so weiter, was machen wir dann? Und es gibt eine Reihe von Bibelstellen, habe ich da gefunden, wo über die Wiederkunft Jesu geschrieben wird und die mich am meisten für heute angesprochen hat, steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Abvers 1. Und das finde ich so wohltuend, was da steht. Nun brauche ich euch wirklich nicht zu schreiben, wie und wann das alles geschehen wird, denn ihr wisst ja selbst genau, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen, überall herrschen Frieden und Sicherheit, dann wird die Katastrophe so plötzlich über sie hereinbrechen, wie eine Frau, die vor der Geburt ihres Kindes von den Wehen überwältigt wird. Die Magd ist um 2 in der Früh aufgewacht, Peng, Blasensprung. Zum Beispiel. Und dann wird es kein Entkommen geben. Aber ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichtes und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis und nicht der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich betrunkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie er das auch schon tut. Und das ist für mich eine unglaublich hilfreiche Stelle zu einem Thema, wo sehr, sehr viel übertrieben wird, sage ich jetzt einmal. Wo sehr viel spekuliert wird und da bringt der Paulus so schön alles wieder auf den Boden zurück. Was schreibt er da? Wenn Frieden und Sicherheit herrschen, wird es kommen. Das heißt, die ganzen Katastrophen und so weiter sind gut und schön und die erleben wir ja schon. Ich habe ein bisschen recherchiert zu Katastrophen. Wir reden heute von Katastrophen, ja. AIDS, um Gottes Willen. Die Pest im Mittelalter hat ein Drittel der Bevölkerung von Europa ausgelöscht. Dagegen ist AIDS gar nichts. Da waren ganze Dörfer und Landstriche entvölkert damals, weil die Menschen alle Spanische Grippe war auch so eine furchtbare Epidemie, wo viele Menschen gestorben sind. Nicht so tragisch im Vergleich zur Pest damals, eigentlich. Da sind ein paar tausend Leute gestorben. Natürlich, ja, aber jetzt, wenn man jetzt nur die nackten Zahlen betrifft und nur die Auswirkungen anschaut, ne, da ist ein Kontinent entvölkert worden damals. Oder wenn man 2004, der furchtbare Tsunami in Thailand, ja, 1815 ist ein Vulkan explodiert, Tambora, glaube ich, habe mir den Namen nicht gemerkt. Dagegen war das, was sich 2004 abgespielt hat, ein mildes Plätschern. Da ist ein Berg komplett explodiert und da ist so viel, da sind hunderte Kubikkilometer Erde und Staub und Asche in die Atmosphäre geschleudert worden. Das ist im Jahr darauf, das ist als Jahr ohne Sommer in die Geschichte eingegangen. Es war das kälteste Jahr, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Das ist das, wo es zum Beispiel in Irland die furchtbare Hungersnot gegeben hat, wo die Leute dann nach Amerika ausgewandert sind. Also gerade auf der ganzen Welt hat es Hungersnöte gegeben, weil das Wetter verrückt gespielt hat. Also wir blasen das, was wir heute erleben, gern so auf, weil wir es nicht anders kennen. Aber setzen wir das ein bisschen in Relation zueinander. Das hilft uns auch, das alles wieder ein bisschen runterzubringen, den Aufregungslevel, sage ich jetzt einmal. Da steht noch was Wichtiges drin und wir werden nicht überrascht sein. Ja, warum denn? Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben. In der Bibel steht, Psalm 119, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Er wird uns führen, er wird uns zeigen. Wir brauchen keine Angst haben. Wir haben einen guten Gott, der auf seine Kinder schaut. Es steht auch drinnen, seid wachsam. Ja, natürlich sollen wir wachsam sein. Wir sollen sensibel sein für das, was Gott uns durch den Heiligen Geist sagt. Das soll man ja grundsätzlich immer sein. Das ist ja nicht nur was, was sich auf die Endzeit bezieht, sondern das soll eigentlich eine Grundhaltung sein, dass wir sensibel sind für den Heiligen Geist und sozusagen Pfadfinder sagen, allzeit bereit. Aber ja, dass wir einfach empfänglich sind und tun und bereit sind und fähig sind, dem Heiligen Geist zu folgen. Dann bleibt besonnen und nüchtern. Das ist so wichtig. Habt einen klaren Kopf. Mit einem klaren Kopf kann man klar denken. Mit einem emotional aufgeputschten Kopf ist es schwierig. Und da ist werden wir eher die Dinge verpassen, als wenn wir versuchen, am Boden zu bleiben, sachlich zu bleiben. Und was wird uns schützen? Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe. Wir haben den Glauben an Jesus Christus. Wir haben die Liebe Gottes, die uns trägt. Und uns schützt die Hoffnung auf den guten Gott, auf den Jesus, der wiederkommen wird und der uns durchtragen wird und der alles wieder gut machen wird. Und deshalb sollt ihr einander Mut machen und euch nicht mit Weltuntergangsfantasien verrückt machen. Ich habe noch ein paar Bibelstellen, die noch nicht oben stehen. Im 2. Thessalonicher Brief steht es noch einmal. Lasst euch nicht erschüttern und beunruhigen, wenn dann irgendwelche, in Wien werden an allen möglichen Stellen, wird da plakatiert, Jesus ist schon erschienen und hin und her und im Verborgenen und so weiter. Das ist alles Blödsinn, sagt die Bibel. Wenn Jesus kommen wird, dann wird das, wie der Blitz über den Himmel steht, also das wird jeder wahrnehmen. Das wird eindeutig erkennbar sein und diese ganzen Botschaften von Jesus, der im Geheimen schon da ist und hin und her, vergesst das. Jesus selber hat gesagt, dass das nicht so sein wird. Also glauben wir doch lieber dem, was Jesus sagt, als was uns irgendwelche Menschen erzählen wollen. Ja. Lasst euch durch diese Worte auf keinen Fall täuschen, schreibt der Paulus. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 7, das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gedanken. Und dann ist noch etwas, das ist zwar aus einem anderen Zusammenhang, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Versprechen Gottes für die Zeit, wenn es schwierig wird. Da bezieht er sich auf Lot. Lot hat damals in Sodom gelebt, in einer Stadt, in der es furchtbar zugegangen ist, die dann auch vernichtet worden ist. Das ist so eine der für uns heute schwierigen Geschichten im Alten Testament, aber das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen. Und da schreibt der Petrus dann in seinem im ersten Brief, doch gleichzeitig rettete Gott Lot aus Sodom, wenn Lot ein gerechter Mann war. Da war eine Stadt, da haben sie sich die Leute aufgeführt, die haben dann, da gibt's die Geschichte, die wollten dann, weil Gäste da waren, seine Töchter vergewaltigen und die Gäste vergewaltigen und so da und alles mögliche. Also so ist das war dort so der Lebensstil in dieser Weltgegend. Und diese Stadt ist zerstört worden, aber Gott hat Lot gerettet, weil er ein gerechter Mann wäre. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er gottesfürchtige Menschen aus der Versuchung rettet. Gott kann und wird uns helfen, uns retten, uns führen. Wir können uns wirklich verlassen auf ihn. Auf das möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Ja, es gibt in der Bibel Informationen darüber, was passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Zum Beispiel, Jesus selber hat gesagt, dass alle Menschen von ihm die Botschaft von ihm hören sollen. Heute sagt man, rechnen wir mit Volksgruppen. Kann ich euch dann erklären, was damit gemeint ist. Wir haben nach heutigem Wissensstand, gibt es auf der ganzen Welt 17.000 Volksgruppen. Und von denen haben ungefähr 10.000 schon von Jesus gehört. Das heißt, 7.000 fehlen noch. Wie lange das dauern wird, wissen nicht. Kann sein 5 Jahre, 10 Jahre, kann sein 50 Jahre. Die Juden werden Jesus als Messias anerkennen. Steht drinnen, das wird passieren. Jesus hat gesagt am Palmsonntag zu den Pharisäern, hat er gesagt, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr, also die religiösen Führer des Landes, sagen werdet, gelobt seid, der dann kommen wird im Namen des Herrn. Es werden die messianischen Juden zwar nehmen stark zu, das stimmt, aber die Orthodoxen lehnen Jesus strikt ab und als messianischer Jude nach Israel weiß ich gar nicht, ob man überhaupt einreisen kann, ob das überhaupt möglich ist. Also die wollen die messianischen überhaupt nicht, die Orthodoxen. Das sind für sie so. Genau. Messianische Juden, für die das nicht wissen, das sind Christen, so wie es die ersten Christen in der Apostelgeschichte waren. Das waren ja alles Juden, die weit in ihrem jüdischen Lebensstil drinnen geblieben sind, aber die gewusst haben, Jesus ist unser Messias. Die haben die verstanden gehabt, okay, durchs Gesetz, durch die Vorschriften wären wir nicht gerecht vor Gott. Wir brauchen den Erlöser, wir brauchen Gottes Gnade. Aber sie sind in ihrem jüdischen Lebensstil drinnen geblieben. Und da gibt's heute gar nicht so wenig, es werden immer mehr. Und das ist also nicht so, und dann, weil man hat ja viele Jahrhunderte geglaubt, die Juden müssen ihr ganzes Judentum ablegen. Das sieht man heute seit einiger Zeit nicht mehr so. Und das ist auch gut und richtig so. Ja. Es wird eine Abwendung vom Glauben geben und falsche Propheten und Verführer, die haben wir seit es Christen gibt. Und Abwendung vom Glauben, ja, ich meine, wir leben in einer säkularisierten Welt. Wobei interessant, die Leute heutzutage wieder offener sein. Was den Antichrist betrifft, da ist schon viel Blödsinn gesagt worden. Ich glaube, es gibt keinen Papst oder nur wenige katholische Päpste, die nicht als Antichrist bezeichnet wurden. Adolf Hitler war der Antichrist, Stalin war der Antichrist, alle möglichen Menschen waren der Antichrist, der Präsident Obama wahrscheinlich für einige auch, als er gewählt wurde. Vorzugsweise nicht konservative Politiker sind der Antichrist. Auch Hillary Clinton wäre sicher auch der Antichrist gewesen, wenn sie gewählt worden wäre. Wurscht, ja, ich sag's nur, vergesst das. Und es werden große Herausforderungen und Schwierigkeiten auf die Christen zukommen. Und auch die haben wir, seit es die Gemeinde gibt. Hat angefangen damit, wie die ersten Christen aus Jerusalem vertrieben worden sind und hat seitdem nie wieder aufgehört. Und die helfen uns also auch nicht wirklich weiter. Na, was machen wir jetzt? Ich habe schon letztes Mal geschrieben darüber. Wir erkennen die Anzeichen, es ist noch nicht so weit. Wie tun wir? Es gibt im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln ab nach 20, da gibt es einen Abschnitt, das nennt sich die Endzeitreden von Jesus, wo Jesus darüber spricht, wie das sein wird. Am Ende der Zeit, und da gibt's ein Gleichnis, also wo Jesus einen bildhaften Vergleichnis ist, so ein bildhafter Vergleich, bringt, wer als von einem Diener, dem er seinen, dem ein Herr, setzt einen seiner Sklaven als Verwalter ein, Sklaven hatten ja damals durchaus auch hohe Stellungen in den Haushalten. Die haben nicht nur die Drecksarbeit gemacht, sondern wenn einer gescheit war, sind sie auch als Verwalter und alles Mögliche eingesetzt worden. Wer also ist ein kluger und vertrauenswürdiger Sklave, dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie übertragen kann? Wenn der Herr zurückkommt und feststellt, dass der Sklave seine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit erfüllt hat, dann ist dieser Sklave glücklich zu schätzen. Ich versichere euch, der Herr wird dem Diener die Verantwortung für seinen ganz gesamten Besitz übertragen. Und das sagt uns was über hier und jetzt. Dem der Herr sein Haus und die Versorgung seiner Familie übertragen kann. Sein Haus sehe ich als die Kirche, die globale Kirche. Und die Familie sind die Menschen, die da drinnen sind. Und das ist das, worum es geht, dass wir Kirche sind, so gut es uns möglich ist. Und dass wir gut für die Menschen sorgen. Auf ganz banal gesagt, dass wir einfach Jesus so gut es uns möglich, nach bestem Wissen und Gewissen nachfolgen. Dass wir sensibel sind für seinen Geist, dass wir seine Nähe und Gegenwart suchen, dass wir aus dieser Nähe und Gegenwart heraus leben. Und dass wir aus dem unser Bestes geben. Es gibt ein anderes Gleichnis mit den drei Knechten, die da so verschieden hohe Geldsummen übertragen bekommen haben, für damalige Zeit unglaublich hohe Geldsummen. Wo Jesus sagt, man kann das Himmelreich auch mit dem Beispiel eines Mannes erklären, der auf eine lange Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten, und jeden gab er seinen Fähigkeiten entsprechend. Da sehen wir schon einen Hinweis darauf, dass Jesus schon damals vorhergesagt hat, dass das ein bisschen dauern wird, bis er wiederkommt, weil Jesus spricht von einer langen Reise. Und Reisen damals konnten auch mehrere Jahre dauern. Wenn man irgendwo weiter weg gefahren ist, dann hat man mit Schiff und Kutsche und was weiß ich was alles, also das ist nicht so schnell gegangen. Dann hat man noch seine Geschäfte erledigt unterwegs und so. Also das hat dauern können. Und Jesus hat diesen Sklaven seinen Besitz anvertraut. Das, was ihm gehört, hat er ihnen gegeben und hat gesagt, ich vertraue euch das an. Und eure Aufgabe ist jetzt gut darauf zu schauen und das zu vermehren. Damit zu arbeiten, damit etwas zu tun. Das zeigt auch, warum der eine Sklave, der das Geld ängstlich vergraben hat, warum Jesus mit dem nichts zu tun haben wollte. Weil das ist nicht unser Job. Jesus hat uns einen Schatz gegeben. Das ist, dass wir ihn kennen dürfen. Dass wir ihn erkannt haben, dass er in uns lebt. Das ist der größte Schatz, den wir haben können in unserem Leben. Und wenn wir das ängstlich einpacken, in eine Kastel sperren, und damit es ja nicht schmutzig und verunreinigt wird von der bösen Welt oder so, ja, dann ist das krasse Gegenteil von dem, was Jesus von uns will. Zu dem einen, die anderen haben damit gehandelt und haben guten Gewinn erwirtschaftet, und zu dem einen, der es eingraben hat, sagte, ja, warum, du hättest das ja wenigstens zur Bank tragen können. Dann hättest du nicht einmal eine Arbeit gehabt damit, aber nicht einmal dazu warst du bereit. Jesus möchte, dass wir den Schatz, den wir haben, bis dahin vermehren. Es sollen immer mehr Menschen von ihm erfahren, immer mehr Menschen sollen wissen und durch uns erleben und hören, dass es einen Gott gibt. Einen Gott gibt, der an uns interessiert ist, einen Gott, der uns liebt, einen Gott, der in Beziehung mit uns treten will. Was also wird jetzt kommen, wenn Jesus dann tatsächlich wiederkommt? Das Problem ist, dass viele, die die Offenbarung lesen, lesen sie nicht fertig. Ich habe mal von der Hanni da einen Theologenwitz gehört vor vielen Jahren, die hat gesagt, es gibt die Hausmeister-Auslegung der Offenbarung. Zwei Theologiestudenten auf der evangelischen Fakultät spazieren so durch die Gänge, sehen den Hausbesorger da auf der Stiege sitzen und die Bibel lesen. Fragen sie ihn, grüß Sie, was lesen Sie denn da? Und der Hausmeister so, die Offenbarung. Und die zwei, was? So zueinander, so der hat die Offenbarung. Kapiert ja nicht, um was da geht. Und dann fragen sie ihn so scheinig, na ja, aber ist das nicht unheimlich schwierig? Das ist so kompliziert. Das kann man nicht verstehen. Der Hausmeister schaut die Großen an und sagt, also, ich finde das eine super Geschichte. Spannend. Interessant. Und Jesus gewinnt. Und von dieser Hausmeister-Auslegung der Offenbarung können wir was lernen. Dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Dass wir nicht stecken bleiben bei den apokalyptischen Schreckensbildern, von denen es ja wirklich viele gibt in der Offenbarung. Aber da wissen wir erstens einmal nicht, wie lange die wirklich dauern werden. Kann auch sein, dass das relativ kurze Zeiträume sind, wer weiß das schon. Und das ist nicht das Ende. In Wirklichkeit ist die Gewissheit, dass Jesus wiederkommt, ein unheimlicher Trost. Ich habe es schon am Anfang gesagt, der Trost, der darin liegt, ist, dass diese Welt nicht so bleiben wird, wie sie ist. Jesus wird diese zerbrochene Welt, die wird vergehen, wie genau wissen wir nicht. Es gibt aber Bilder in der Bibel verschiedener Art. Aber diese zerbrochene Welt wird vergehen und durch etwas ganz Neues und ganz anderes ersetzt werden. Und auch wir, wenn wir gestorben sind und dann wieder lebendig werden, dann werden wir einen neuen Körper haben. Einen unvergänglichen Körper, einen makellosen, fehlerfreien Körper, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr leidet, wo es keinen Schmerz und nichts mehr geben wird. Und die Menschen, was mit denen ist, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, steht auch, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben die Stelle, aber da steht auch drin, schreibt der Paulus, die haben denen nichts voraus. Die werden halt dann als Lebendiger verwandelt werden. Deren ihr Körper wird einfach, während sie leben, in diesen unsterblichen, ewigen, unvergänglichen Körper verwandelt werden. In der Offenbarung im Kapitel 21, Abvers 3, heißt, ich hörte eine laute Stimme vom Thron Gottes rufen. Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keine Tränen mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist vergangen. Das ist der Trost und die Hoffnung, die wir haben. Das ist das, was auf uns wartet, wenn Jesus wiederkommt. Wer weiß? Ich möchte noch kurz was zum Weltgericht sagen, weil das ja vielen Menschen Angst macht, dass Gott die Menschen richtet und so weiter. Das ist etwas, das halten wir im Westen heute schlecht aus. Weil wir im Westen geprägt sind von einer Grundhaltung, dass wir sagen, der Mensch ist doch eigentlich gut. Eigentlich ist der Mensch doch gut. Warum, wie kann das sein, dass wir von Gott verurteilt werden? Das geht nicht. Das ist, und davon sind wir alle zutiefst geprägt. Es ist halt so, ja. Deswegen ist es für uns so schwer auszuhalten, diese Vorstellung eines richtenden Gottes. Und es ist für uns auch deswegen schwer auszuhalten, weil damit jede Menge falsche, ungesunde Bilder verbunden sind. Ganz besonders von die am anfälligsten sind, sind jene Menschen, die es mit ihrem Vater besonders schwierig gehabt haben. Weil dann projizieren wir alles, was wir an unseren irdischen Vätern erlebt haben, an Ungerechtigkeit, an was auch immer da passiert ist, ja. In Gott hinein. Das ist so. Dem kommen wir nicht aus. Da kann Jesus uns frei machen davon und heilen davon, natürlich. Ich habe da auch eine Geschichte und Gott hat mich geheilt und Gott hat mich frei gemacht davon. Gott sei Dank. Ja. Aber dieses Bild vom strengen Richter, der so unberechenbar da hoch oben auf dem Thron und boah, und du weißt nicht, wie dran du bist und am besten schmeißt die Gesicht voran in Dreck, damit er dich vielleicht, wenn du Glück hast, nicht ins Höllenfeuer hineinschmeißt. Ich übertreibe jetzt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja. Es gibt einen anderen Zugang zu diesem Gericht auch noch für die Menschen, die ungerecht verfolgt wurden, die ungerecht gefoltert, geschlagen, getötet waren, denen ungerechterweise alles weggenommen wurde, die ihren ganzen Besitz verloren haben durch Hass, durch Krieg, durch Verfolgung, durch was auch immer. Für einen Menschen, der das erlebt hat, ist ein Weltgericht keine angstmachende Vorstellung, sondern ein großer Trost, dass er wissen darf, okay, die Menschen oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die werden Konsequenzen tragen müssen. sehen wir es auch einmal so herum. Manchmal ist es auch einfach, dann können wir die Bibel nur dann verstehen, wenn wir unsere kulturelle Brille erstens einmal erkennen und zweitens dann auch in der Lage sind, sie einmal runterzunehmen und zu sagen, Moment, es gibt ja noch eine ganz andere Sichtweise. Das, wovon wir geprägt sind und wovon wir zutiefst überzeugt sind, ist nicht die einzig mögliche Sichtweise. Da gibt es ja noch ganz andere Zugänge von Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, aus anderen Hintergründen und so, ja. Aber das Wichtigste ist, Gott ist 100% Gerechtigkeit und 100% Liebe. Er wird niemanden zu Unrecht verurteilen. Niemand wird ungerecht, verdammt, verurteilt, was auch immer werden. Und da gilt es auch zu vertrauen, dass wir sagen, wir können, Gott ist der Einzige, der die Herzen von den Menschen kennt. Er weiß erstens, wie es da drinnen ausschaut. Und er weiß nicht nur, wie es da drinnen ausschaut, sondern er weiß auch, warum es da drinnen so ausschaut. Ja, er weiß beides. Und deswegen kann er uns gerecht beurteilen. Deswegen braucht man da keine Angst dafür haben. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir sowieso freigesprochen, weil Jesus die Schuld für uns getragen hat und alles wieder ausgebügelt hat. Und was die anderen Menschen betrifft, das müssen wir auch einfach stehen lassen. Es gibt Aussagen drinnen, die sagen, dass Gott diese Menschen, die nie von ihm gehört haben, nach ihrem Gewissen beurteilen wird. Ja, das müssen wir dann einfach so stehen lassen. Und uns da jetzt nicht den Kopf drüber machen und nicht spekulieren, sondern einfach sagen, okay, wir wissen es nicht, aber wir vertrauen dir, dass du eben nicht nur 100% gerecht bist, sondern auch 100% Liebe. Er vereinigt diese beiden Dinge miteinander und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Gerechtigkeit alleine kann schwierig werden. Aber vollkommene Gerechtigkeit in Verbindung mit vollkommener Liebe hat eine ganz andere Qualität. Ja. Und das möchte ich euch auch als Trost mitgeben. Und auch da müssen wir wieder eine gewisse Spannung aushalten. Auch da müssen wir es einfach aushalten, dass wir keine Antwort haben. Dass wir es nicht wissen. Und ich finde das so wichtig, dass wir lernen, das auszuhalten, dass wir lernen, solche Spannungen auszuhalten, dass wir lernen, Dinge stehen zu lassen, auf die wir keine Antwort haben. Und nicht versuchen, das in die Kasteln unseres sehr begrenzten Verstandes irgendwie hineinzustopfen und dann die Dinge runterzuschnipseln, die sich mit unseren persönlichen Wertvorstellungen spießen und die wir da nicht einbringen. Und sagen, okay Gott, du bist größer. Du bist Gott, ich nicht. Du bist groß, ich bin klein. Du weißt es, ich weiß es nicht. Und Gott sei Dank muss ich es nicht wissen. Was bleibt nach dem Allen? Ich habe da so ein Bild, das sieht man leider nicht besonders gut. Aber was mir so wichtig ist, ist, das Ganze ist ja eingebettet in ein großes Bild. Schauen wir mal, ob das Ding da geht. Genau, da links, das ist, wie Gott die Welt geschaffen hat. Da sind die ersten Menschen. Da war es diese enge Verbindung mit Gott. So war es von Anfang an und so hätte es immer sein sollen. Dann ist es da zu dieser Trennung gekommen, wo die Menschen gesagt haben, wir wollen sein wie du. Wir glauben, dass du uns etwas vorenthalten willst und deswegen vertrauen wir dir nicht, sondern wollen gut und böse unterscheiden können. Womit wir uns in Wirklichkeit hoffnungslos überfordert haben. Dann ist es weitergegangen. Gott hat sich die Juden als Volk ausgewählt, durch die er den Menschen zeigen wollte, wie er ist. Ist gescheitert. Das Scheitern hat stattgefunden, wie die Juden dann gesagt haben, wir wollen so sein wie die Völker um uns herum. Wir wollen nicht mehr anders sein. Das war der große Bruch. Dann hat es noch einen König David gegeben, hat es noch einen König Salomo gegeben, ja. Aber dann ist es bergab gegangen mit dem Volk Israel, babylonische Gefangenschaft und. Gehe ich jetzt nicht länger darauf ein, könnt ihr mich nachher fragen. Und dann ist Jesus gekommen. Dann ist Jesus gekommen, hat das alles auf sich genommen. Hat alles auf sich genommen, was wir falsch gemacht haben. Alles auf sich genommen, wo wir uns schuldig gemacht haben, gegenüber ihm, gegenüber anderen Menschen und hat diese Verbindung wiederhergestellt. Das ist das, wo wir jetzt stehen. Wir sind jetzt da. Da ist Jesus, der ist der Vermittler zwischen uns und wir sind hier. Ich sage jetzt einmal so flapsig halb wiederhergestellt. Weil das ist auch so ein Streitpunkt. Ne? Sind wir Sünder oder sind wir Heilige und wie viel? egal. Ich sage es jetzt einfach einmal so und will das jetzt nicht weiter ausführen, aber eben, es gibt den einen Teil, der in uns wieder komplett hergestellt ist, gereinigt, geheiligt, frei von jeder Schuld und den alten Menschen, der halt bis zu unserem Tod uns begleiten wird, aber eben nur bis zu unserem Tod. Und das ist das Ende. Das wird passieren, wenn Jesus wiederkommt. Dann ist alles wieder gut. Mir hat das so gut gefallen, die Bärlis. Das sagt was, das Bild. Das ist Gott, der Papa, der uns an sein Herz ziehen will. So wie der große Bär den kleinen Bären da kuschelt. Das ist die Art von Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir eines Tages dort sein werden. Jesus war das hilflose Baby in der Krippe. Wir erinnern uns zu Weihnachten daran, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er sich unsere Schuhe angezogen hat, dass er sich nicht zu schade war, sondern dass er seine Sehnsucht nach uns so groß war, dass er gesagt hat, ich will das tun, ich will alles tun, damit meine Menschen, die ich geschaffen habe, die so wertvoll sind, die so kostbar sind, die ich so lieb habe, ich will alles tun, damit diese Menschen wieder zu mir zurückkehren können. Das ist möglich geworden, dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist. Daran erinnern wir uns zu Weihnachten. Aber das war nur der Anfang. Und das Ende wird sein, wenn Jesus als der herrliche König wiederkommt. Und es steht, alle werden vor ihm auf die Knie fallen. Aber wenn wir das tun werden, wird das voller Freude sein. Dann wird das voller Freude und voller Liebe und voller Dankbarkeit sein. Ich möchte beten. Ich habe ein paar Dinge am Herz. Bevor wir dann in die Gebetszeit nach der Predigt hineingehen. Wie nah fühlst du dich, Jesus, im Moment? Gibt es Dinge, die dir im Weg stehen? Sind da Dinge, wo du das Gefühl hast, das blockiert dich, das behindert dich? Dann bete, Heiliger Geist, dass du kommst und die Menschen berührst, diejenigen unter uns berührst, dass du kommst mit deiner, dass du Dinge aufzeigst, wo wir noch nicht wissen, was ist los mit mir, wo stehe ich, wieso funktioniert das nicht. Ich bete, dass du mit deinem Licht da hineinkommst. Bete, dass du diese Wahrheit schenkst, die uns frei macht. Auch wenn es manchmal weh tut, aber es ist ein befreiendes Wehtun. Und wenn du jetzt Schritte auf ihn zumachen willst, und das müssen wir immer wieder, ich gehe seit 30 Jahren mit Jesus und ich muss das immer wieder machen. Das bleibt unser Leben lang so. Dann frag Jesus, frag den Heiligen Geist, hey, was steht mir da im Weg? Gibt's da was, was mir im Weg steht? Gibt's da was, was ich loslassen sollte? Und nimm das mit dann ins Gebet nachher, wenn wir nachher ins Gebet gehen. Lass für dich beten. Eine Sache, die mich noch angesprochen hat, die mir auch wichtig geworden ist in der Vorbereitung, ist das Thema Hoffnung. Wo ich euch die Fragen stellen möchte, hast du Hoffnung für dein Leben? Hast du Hoffnung für dein Leben? Sind Dinge passiert, die dir die Hoffnung geraubt haben? Brauchst du da Heilung und Wiederherstellung? Was brauchst du von Gott, von Jesus oder vielleicht auch von anderen Menschen, um wieder hoffen zu können? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und da berührst. Danke, dass du zu jedem von uns sprichst. Danke, dass du uns heilen und wiederherstellen willst. Danke, dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als dass wir verändert aus diesem Raum rausgehen. Und ich lade dich wirklich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und wirkst. Komm du jetzt. Wirk du jetzt. Und ich werde jetzt die Gitarre nehmen, aber ich lade euch ein, wenn ihr euch Gebet wünscht, sucht euch jemanden, sprecht jemanden an, der euch, ja, genau, wenn jemand Schmerzen hat, Heilung, irgendwas, wenn irgendwelche körperlichen Dinge sind, seelische Verletzungen, was auch immer, sucht euch jemanden, der für euch betet. Ich werde jetzt in der Anbetung weitermachen. Gott wohnt in der Anbetung seines Volkes. Und der Richard wird dann abschließen.